freue mich, dass so viele Leute gekommen sind heute, weil wir wurden heute wahrscheinlich alle von Thüringen überrascht und wir wären natürlich auch gerne auf der Demo, aber es hängt ja alles mit allem zusammen. Insofern macht das auch wieder Sinn, dass ihr auch alle hier seid. Also herzlich willkommen. Ganz vorangestellt nochmal danke an den wundervollen Südblock und das Aquarium. Und es gibt hier vorne einen kleinen Infostand, wo ihr die wunderbare Zeitschrift Celib Bürgerrechte und Polizei erwerben könnt. Ich verliere jetzt auch noch einen Satz dazu. Wer sich noch nicht kennt, ein Traditionsblatt seit 1978. Ich habe mal ein bisschen rumgebuddelt. Wir befinden uns in der BRD in den 70er Jahren und einige Leute, die Gründer der Celib, stellten fest, dass sie sich in einem Jahrzehnt der inneren Sicherheit befinden, oder so haben sie es empfunden, und haben daraufhin gesagt, sie müssten irgendwas machen und haben die Nummer 0 der Celib rausgebracht und nannten das den Newsletter on Civil Liberties and Police Development, also ein Informationsdienst zur Polizeientwicklung. Die war damals noch A4, handgetackert und kopiert. Genau, und hat sich jetzt eben zu diesem stabilen Heftchen entwickelt, kommt dreimal im Jahr raus, hat immer ein Schwerpunktthema, dieses Mal das Thema Zoll. Sollte man sich aber auch mit auseinandersetzen. Wer weiß, was der Zoll darf, muss keine Angst mehr vor der Polizei haben. Genau, und Sinn und Zweck der Veranstaltung war es damals und es ist auch bis heute, eine kritische Öffentlichkeit herzustellen, zu informieren und alles, was angesichts beobachtbarer Tendenzen getan werden kann, um rechtsstaatliche Verfahren bezogen auf die Substanz der Grund- und Menschenrechte zu verteidigen, ihre Gefährdung zu dokumentieren. Genau, und daran hat sich bis heute nichts geändert oder ist wahrscheinlich noch mal nötiger als noch damals in den 70ern oder mindestens genauso. Ich freue mich jetzt, meine Gäste zu begrüßen. Das ist einmal ganz außen Heike Kleffner. Heike Kleffner ist Geschäftsführerin des Verbands der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Sie schreibt aber auch als Journalistin ist sie tätig, seit den 90er Jahren, vorwiegend über rechte Gewalt, Neonazis und auch über die Situation von Geflüchteten. Ich habe nachgeschaut, seit 2004 auch immer mal für die Celib, seit der Ausgabe Nummer 77, und ist Mitherausgeberin des Sammelbands Extreme Sicherheit. Ich zeige den hier mal, der sich mit Rechtsradikalen in Polizei, Verfassungsschutz, Bundeswehr und Justiz befasst. Also spannendes Buch, sehr heterogene Aufsätze. Leiht es euch aus oder kauft es euch gerne. Dann freue ich mich, dass Sebastian Werhahn heute auch hergekommen ist. Der hat auch in der aktuellen Celib-Ausgabe mit Martina Renner zusammen einen Beitrag zum Thema geschrieben. Genau, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Martina Renner, die Sprecherin für antifaschistische Politik in der Linksfraktion ist und auch im Untersuchungsausschuss zum Anschlag auf dem Breitscheidplatz sitzt. Zuvor hat er auch in der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus gearbeitet im American Jewish Committee. So, eine kurze Einführung. Ein rechtes Netzwerk aus Soldaten, Reservisten und Polizistinnen plant, politische Gegnerinnen zu ermorden. Nazis in der Bundeswehr, also wir haben ja dieses ganz breite Thema aufgemacht von rechten Strukturen. Nazis in der Bundeswehr sind, wenn wir uns allein die personellen Kontinuitäten und die historische Durchdringung durch Wehrmachtsangehörige und Co. anschauen, nicht wirklich ein überraschendes Phänomen. Was ist jetzt also anders? Warum interessiert das Thema auch so viele? Ich zitiere mal so sinngemäß hier einen Satz aus der Einleitung aus dem extremen Sicherheitsbuch. Wie steht es um die demokratische Verfasstheit von Polizei, Justiz, Bundeswehr und Verfassungsschutz? Der Gesetzgeber, also das Parlament, hat die Exekutive und ihren Vertretern und Vertreterinnen mit weitgehenden Befugnissen und Instrumenten ausgestattet. Also das heißt, Polizistinnen wie Soldaten dürfen Waffen tragen und diese auch einsetzen. Richterinnen dürfen Freiheitsentzug anordnen und Haftstrafen verändern. Polizei und Verfassungsschutz dürfen Menschen überwachen und sie nach dem neuen Polizeiaufgabengesetz auch präventiv in Haft nehmen. Und ihr kennt mittlerweile die nahezu täglichen Berichte aus der Presse. Polizisten sitzen unter anderem auch für die AfD im Bundestag. Seit Ende 2018 häufen sich die Nachrichten über extrem rechte Positionen von Angehörigen der deutschen Sicherheitsbehörden. Die Taz recherchierte ein rechtes Netzwerk aus Bundeswehrsoldaten und Preppern und weiteren Personen aus dem Sicherheitsbereich. Die bereiten sich auf den Tag X vor, an dem sie dann mit Waffengewalt sozusagen die Macht erobern wollen. Das ist jetzt die Überleitung zu dem Part von Sebastian. Ein Hauptakteur ist wegen des illegalen Besitzes von Sprengkörpern vorgestern zu 1.800 Euro verurteilt worden. Das habt ihr vielleicht mitbekommen. Das ist, dabei handelt es sich um verurteilten Soldaten des Kommando Spezialkräfte, so eine Eliteeinheit der Bundeswehr. André S. Punkt, besser bekannt oder berühmter unter dem Namen Hannibal. Und der administrierte seit 2016 auch mehrere Chats von Preppern, und zwar unter anderem die Gruppe Nordkreuz.
Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Die Frage, wie man bei Nordkreuz anfängt, ist ein bisschen schwierig, weil ständig was Neues rauskommt, was dann ältere Erkenntnisse wiederum in einem neuen Licht erscheinen lässt. Ich versuche einfach mal dort anzufangen, wo ich das erste Mal davon erfahren habe. Das war im August 2017, da fanden Durchsuchungen in Mecklenburg-Vorpommern statt, auf Geheiß der Bundesanwaltschaft. Im Zentrum von diesen Durchsuchungen standen zwei Beschuldigte, zum einen Heik J. Punkt, Polizist aus Ludwigslust, und zum anderen Jan-Hendrik H. Punkt, Anwalt und Lokalpolitiker aus Rostock. Beiden wurde vorgeworfen, die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, konkret das Anlegen von Listen von politischen GegnerInnen mit dem Ziel, diese an einem Tag X, also beim Eintreten eines gesellschaftlichen Krisenszenarios, zu deportieren und umzubringen. Im Zuge dieser Durchsuchungen sind dann auch über 10.000 Schuss Munition, Waffen, Blendgranaten gefunden worden. Wie groß die Gruppe insgesamt ist, ist allerdings, also zu dem Zeitpunkt und bis heute würde ich sagen, unklar. Neben den beiden Beschuldigten, die gegen die Bundesanwaltschaft noch immer ermittelt, waren auch verschiedene Zeugen von den Durchsuchungen betroffen und mindestens zwei davon wussten auch von den Listen und den entsprechenden Gesprächen, die es dazu gab, was man mit denen dann machen würde und wo man die hinbringen würde und so. Das waren zum einen ein Luftwaffenoffizier, ein ehemaliger und Major der Reserve. Ich muss bei den Titeln immer nachgucken, weil ich nicht gedient habe, aber ich gehe mal davon aus, das wird mir nachgesehen. Horst S., der wird später nochmal von Bedeutung sein, ist einer von denen. Und der zweite ist der SEK-Polizist und ehemalige Angehörige des Kommando Spezialkräfte bei der Bundeswehr, Marco G. Beide gelten allerdings im Verfahren der Bundesanwaltschaft als Zeugen. Das ist interessant. Besonders interessant ist es im Fall von Marco G., weil die erwähnten Waffen und die Munition in seinem Vorgarten gefunden wurden. Dieses Privileg hat auch nicht jeder, 50.000 Schuss Munition im Vorgarten zu haben und dann immer noch Zeuge zu sein. Die Munition, das ist mittlerweile rausgekommen, stammte von verschiedenen Polizeidienststellen aus dem gesamten Bundesgebiet, nämlich Bayern, Nordrhein-Westfalen, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Sachsen, Thüringen und aus Beständen der Bundeswehr. Es gab noch sozusagen eine zweite Durchsuchung bei ihm im Juni 2019, wo noch mehr Munition gefunden wurde. Entweder wurde besser gesucht oder er hat zwischendurch noch mal mehr versteckt. Die zweite Durchsuchung ist jedoch, findet in einem anderen Verfahrenskontext statt. Das war ein Verfahren, was gegen Marco G. Vor dem Landgericht Schwerin schon geführt wurde. Mitbeschuldigt sind noch drei weitere SEK-Beamte, denen vorgeworfen wird, die Munition ihm zugänglich gemacht zu haben. Beim Bundesanwalt gilt er nach wie vor als Zeuge im Nordkreuz-Komplex. Dieses Verfahren endete im letzten Dezember mit einer Bewährungsstrafe. Die Staatsanwaltschaft ist allerdings da in Revision gegangen und nun steht die nächste Verhandlung aus. Alle diese Männer, über die ich gesprochen habe, waren Teil von so einem System von Chatgruppen, über das du eben gesprochen hast, die verschiedene Namen hatten. Nord, Nordcom, Nordkreuz. Vier gewinnt, hieß eine. Die hatten auch verschiedene Funktionen, diese einzelnen Chatgruppen. Also in einigen ging es darum, dass Informationen nur kundgetan wurden, vermeintlich interne, klassifizierte Informationen aus Behörden. In anderen wurde auch ein Austausch gepflegt. Was alle also vereint hat, war die Sorge vor und die Vorbereitung auf solche Krisenszenarien, Vorstellungen von gesellschaftlichen Ausnahmezuständen und dem Zusammenbruch staatlicher Ordnung. Wichtig finde ich dabei aber festzuhalten, das waren immer rassistische Vorstellungen. Und wichtig finde ich es deshalb, weil mein Eindruck ist, dass das vor allem in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch darüber hinaus oft entpolitisiert wird, wenn man über Prepper spricht. Und dann sagt man ja, gut, meine Oma, die hat auch irgendwie ein paar Gläser Marmelade im Keller, die ist auch irgendwie Prepperin. Der gemeinsame Nenner und die Arbeitsgrundlage von diesem Netzwerk war Rassismus. Vielleicht erst mal so zu Nordkreuz?
Damit deutet Nordkreuz ja nicht nur auf ein größeres Netzwerk hin, sondern scheint ja auch selber ein politischer und auch Hauptakteur zu sein. Ich habe dann irgendwo nachgelesen und laut Zeugenaussagen soll es ja eine Verbindung zu Franco A. geben. Franco A., wir erinnern uns, ist ein Bundeswehroberstleutnant, der ploppte irgendwann auf, weil er in der Tarnidentität eines Geflüchteten mutmaßlich Anschläge geplant hat, mit einer Waffe auf dem Wiener Flughafen erwischt wurde, ohne größere Konsequenzen. Also welche Verbindungen gibt es denn da? Habt ihr Rechercheergebnisse zwischen... Gibt es da Verbindungen zwischen Franco A. auch und Nordkreuz?
Ich würde gerade das ein bisschen noch ergänzen wollen, was Sebastian gesagt hat, nämlich es gibt ja so einen Aspekt, den hat Sebastian auch schon betont, nämlich dass Nordkreuz eben diese Feindeslisten angelegt hat. Und was sich so abstrakt anhört, ist aber für Menschen ganz unterschiedlichster Herkunft und auch unterschiedlichsten politischen Engagement in Mecklenburg-Vorpommern wirklich extrem bedrohlich. Und ich würde es kurz an zwei Beispielen verdeutlichen. Das eine ist ein Fall vom Kommunalpolitiker aus Ludwigslust, der sich in einer freien Wählergemeinschaft gegen Windkraft engagiert hat. Kann man machen, muss man nicht gut finden. Auf jeden Fall ist er relativ prominent und der war vorher schon von Neonazis bedroht worden, hatte diese Bedrohung angezeigt und im Zuge dessen bei der Anzeigenaufnahme und zur anschließenden Zeugenvernehmung hat er auch einen Grundriss von seiner Wohnung angefertigt. Der wurde zur Akte genommen. Dieser Grundriss wurde zusammen mit anderen Daten dieses Kommunalpolitikers beim Nordkreuz-Netzwerk gefunden. Ja. Das heißt, der privilegierte Zugriff auf Dienstcomputer wird explizit in dem Fall genutzt, um wirklich Menschen bis in ihr Innerstes auszuspähen und halt zu gucken, wo sind Angriffspunkte. Und das macht eben und andere Menschen, die sich auf dieser Liste der 40 kommunalpolitisch Aktiven wiedergefunden haben, beinhalten zum Beispiel auch Menschen, die im migrantischen Selbstorganisationen in Rostock aktiv waren, die natürlich nochmal doppelt gefährdet sind, weil sie auch viel mehr im Fokus sowieso schon stehen von organisierten Rassisten. Und alle, zumindest die, die es dann nach zwei Jahren endlich mal erfahren haben, dass ihre Daten gefunden wurden und in welchen Kontexten, haben halt einen gemeinsamen Brief geschrieben an die Landesregierung und auch ans LKA, wo sie weitere Aufklärung fordern, weil sie zwei Jahre lang überhaupt nicht aufgeklärt wurden und bis heute eben nur rudimentäre Informationen darüber erhalten, wie groß das Gefahrenpotenzial ist. Ja, und Sebastian hat es ja gerade gesagt, wenn man weiß, dass einer der Beteiligten mehrere 10.000 Schuss Munition im Vorgarten hat, dann redet man ja auch nicht mehr von einer abstrakten Gefährdung. Ja.
Nee, zumal es da ja auch überhaupt gar keine Kontrollen drüber gibt, häufig, wie oft zum Beispiel Polizisten überhaupt ihre Dienstcomputer dazu nutzen, um Informationen über Leute rauszubekommen. Also es gibt ja diesen prominenten Fall von Helene Fischer, die ein Konzert in Frankfurt machte und an dem Abend 83 Mal Helene Fischer im polizeilichen Dienstcomputer gesucht wurde und bestimmt nicht, weil sie so oft kontrolliert wurde, sondern weil Leute Interesse daran hatten, ihre Privatadresse herauszufinden. Und ich fand das für so eine Dimension, ich meine, Helene Fischer ist jetzt sehr populär, aber auch schon unglaublich erschreckend dafür, dass wir aus manchen Bundesländern überhaupt gar keine Daten haben oder in Hessen nur jede 200. Polizeiabfrage überhaupt kontrolliert wird, stichprobenartig. Aber jetzt nochmal zu Franco A., bitte.
Ja, ich glaube, dass diese beiden Komplexe auf verschiedene Arten und Weisen miteinander zusammenhängen. Die ganz eindrückliche Figur, die beide miteinander verbindet, ist der in der Einleitung beschriebene André S. Der hat nämlich nicht nur Chatgruppen im Norden administriert, sondern eben auch im Rest von Deutschland. Und dort war unter anderem Franco und sein früherer Mitbeschuldigter Mitglied. Diese Chats wurden kurz nach der Verhaftung gelöscht. Das war im April 2017. So, das würde ich sagen, ist die eine Verbindung. Eine andere Verbindung ist die, dass die Ermittlungen zu Nordkreuz aus den Ermittlungen zu Franco Albrecht hervorgegangen sind. Nämlich, also Franco Albrecht wird im Februar 2017 in Wien festgenommen bei dem Versuch, die Waffe zu bergen, eine geladene Waffe, die er zuvor auf der Toilette versteckt hat, wird festgenommen, befragt und darf danach auch wieder gehen. Wer kennt es nicht? Und nur um der Vollständigkeit halber, die Geschichte, die Franco Albrecht bis heute darüber erzählt, ist ja die, dass er bei einem vorhergehenden Besuch zwei Wochen vorher in Wien mit Freundinnen aus war. Beim Austreten im Gebüsch hat er das Glitzern gesehen und dachte sich, nanu. Und das war dann eine geladene Waffe, die hat er in den Mantel gesteckt, ist dann weiter feiern gegangen und erst am nächsten Tag am Flughafen fiel ihm auf, da ist ja noch eine Waffe. Und dann hat er die sozusagen da versteckt und ist wenig später hingeflogen nach Wien, um die dort natürlich der Polizei zu geben. Aber man muss sich das mal vor Augen führen, er ist mit einem One-Way-Ticket nach Wien, hatte einen USB-Stick dabei, wo unter anderem das Mujahedin Handbook of Explosives drauf war und hat dann versucht, eine geladene Waffe zu bergen. Also Leute, die weniger weiß sind als er, überleben sowas nicht. Also finde ich, ist auch ein Beispiel für White Privilege und kriegen dann auch noch zwei Jahre später Home Stories in der Neuen Züricher Zeitung. So. Nachdem er im April dann bei einer Einzelkämpferausbildung in Hammelburg festgenommen wurde und auch verhaftet wurde, hat die Verteidigungsministerin von der Leyen damals ja ein relativ umfangreiches Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht. Und Teil dieses Paketes soll gewesen sein, dass Bundeswehrsoldaten und Reservisten überprüft werden auf Bezüge im Hinblick auf Rechtsextremismus. Und diese Überprüfung fand statt durch den militärischen Abschirmdienst, also den Geheimdienst der Bundeswehr und das Bundesamt für Verfassungsschutz. Im Zuge dieser Überprüfung sind die auf Horst S. gekommen, mit dem sie sich dann im Juli 2017 unterhalten haben. Also so das MAD und BFV hat sich mit denen unterhalten. Wenige Tage später meldet sich Horst S. freiwillig beim BKA als Zeuge in der Franco-Albrecht-Sache und macht umfangreiche Aussagen. Da habe ich mehrere Fragezeichen. Das erste Fragezeichen ist, wenn tatsächlich im April 2017 Überprüfungen begonnen hätten, die alle Bundeswehrsoldaten und Reservisten, die jemals was bei einem rechten Versand bestellt haben könnten, zum Gegenstand haben, dann würden diese Untersuchungen, also würden diese Gespräche aber noch ein paar Jahre dauern, die dann MAD und BFV zu führen hätten. Es ist sozusagen ein merkwürdiger Zufall, dass die nur 3 Monaten schon auf Horst S. gekommen sind, ihn dann mit seinen Bestellungen beim rechten Thule-Versand konfrontiert haben. Das zweite Fragezeichen, was ich habe, ist, dass es da keinen Zusammenhang geben soll zwischen dem Umstand, dass sich Horst S. freiwillig als Zeuge dem BKA andient und Angaben macht, auf deren Grundlage die Nordkreuz-Ermittlungen überhaupt erst möglich werden, und dem zwanglosen Gespräch mit den Herren vom Geheimdienst, das er vor ein paar Tage vorher geführt hat. So, diese Fragezeichen werden noch ein bisschen größer, wenn man dazu nimmt einen Umstand, den ich heute in der Vorbereitung auf die Diskussion bei Wikipedia gelesen habe, nämlich, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz behauptet, schon Ende 2016 Kenntnisse von Nordkreuz gehabt zu haben und Ermittlungsbehörden darauf aufmerksam gemacht zu haben. Bedeutet, Monate bevor Franco Alp nach Wien geflogen ist, Monate bevor Franco Alp, also ein halbes Jahr bevor Franco Alp verhaftet wurde, lange bevor Horst S. seine Aussage gemacht hat, hatte offenbar der Geheimdienst Kenntnis von diesem Netzwerk. Insofern kann ich die Frage nicht so richtig beantworten. Ich glaube, es gibt Zusammenhänge. Welcher Natur und Gestalt diese Zusammenhänge sind, das bleibt aufzuklären.
Warum ist es denn so schwierig, an diese Informationen zu kommen?
Manchmal denke ich, das liegt daran, dass ich es nicht genug verstehe. Und dann denke ich wiederum, es könnte allerdings auch mit dem Gegenstand zu tun haben und mit anderen Leuten, die sich mit dem Gegenstand beschäftigen. Naja, zum einen sind da, glaube ich, widerstreitende Interessen beteiligt. Also sozusagen, wir haben Interesse, dass wir das gerne aufklären möchten. Die Beschuldigten haben natürlich ein Interesse, dass die so gering wie möglich bestraft werden möchten. Deswegen entweder so wenig wie möglich Informationen an die Öffentlichkeit gelangen oder bestimmte Informationen. Also wenn wir uns, ich weiß nicht, wer von euch diese Berichterstattung der Neuen Zürcher Zeitung zu Franco gelesen hat, so, das ist schon wirklich Gefälligkeitsberichterstattung. Das heißt, da werden bestimmte Informationen gezielt lanciert und da ist natürlich die Verteidigung von dem nicht die einzige Partei, die sowas macht. Dann ist es ein Feld, auf dem die Bundeswehr, der militärische Abschirmdienst, offensichtlich das Bundesamt für Verfassungsschutz, die hochgeheime und gut abgeschirmte Spezialeinheiten von Polizei und Bundeswehr Interessen haben. Also ich kann mir schon erklären, warum das alles ein bisschen zäh vonstatten geht.
Naja, und dann ist es ja auch so, dass die strafrechtliche Aufarbeitung eben in erster Linie Einzelpersonen ins Visier genommen hat und eben keine Netzwerkermittlungen gemacht hat. Und wenn dann, du hast es ja eingangs erwähnt, zum Beispiel gestern André S., also Hannibal, als eine der zentralen Figuren wegen Waffenbesitzes und Besitz von Sprengkörpern zu einer Bewährungsstrafe von 1.800 € verurteilt wird vom Amtsgericht Böblingen, ja, dann nimmt man sozusagen einen Teil Delikt, verurteilt ihn dafür, kann nach außen hin sagen, naja, wir machen ja was, also wir lassen es nicht zu, dass hier Sprengmittel zu Hause gehortet werden, die auch ausreichen, um ganze Häuser in die Luft zu sprengen, aber sei es drum. Aber was da ja nicht sitzt, sind Staatsanwälte, die den Gesamtkomplex kennen oder gar benennen würden, Richter, die den Gesamtkomplex kennen und auch nur ausermitteln wollen. Das ist bei allen Verfahren, auch bei Marco G., also der zentralen Person mit den 40.000 Schuss Munition im Garten, der ja in Schwerin vor Gericht stand, auch sehr deutlich geworden. Der Richter hat den als ehemaligen SEK-Polizisten adressiert, der ja auch ist, und hat quasi gesagt, naja, als SEK-Polizist mit einer offensichtlichen Affinität zu Waffen, das ist ja geradezu so, als würde man ihm das Suchtmittel wegnehmen, wenn man ihm jetzt die Munition beschlagnahmt, und man müsste ja eben auch diesen Resozialisierungsgedanken im Vordergrund sehen. Und das Gericht hat mehrfach, und das ist wirklich dramatisch, betont, es würde ja keine politische Justiz geben. So. Das heißt, die Tatsache, das, was Sebastian sehr deutlich gesagt hat, Rassismus als die zentrale Motivation, diese Netzwerke überhaupt zu organisieren, diese Munition und diese Feindeslisten anzulegen, ja, spielt da überhaupt keine Rolle. Und weil es eben eine wenig durchsetzungsfähige Staatsanwaltschaft gibt und Gerichte, die das überhaupt nicht interessiert, beziehungsweise die es entpolitisieren wollen, wissen wir eben auch so wenig. Und die Betroffenen der Feindeslisten sind da weder gehört worden, noch haben sie eine rechtliche Stellung in diesem Verfahren. Und das gilt auch für Franco A., muss man ja sagen.
Genau, du hast es gerade schon angesprochen. Das passt auch eigentlich ganz gut. Ich würde dann schon mal überleiten. Ist das für dich in Ordnung? Das Thema Justiz fällt ja mal so ein bisschen hinten runter. Auch das liegt sicherlich auch irgendwie an der sozialen Stellung, dass man denkt, Richter, Staatsanwälte, die kennen das Recht besonders gut und deswegen müssten sie sich da also entsprechend verhalten. Genau, ich habe mal ein bisschen geguckt. Also du wolltest ja ein bisschen was auch zu den sächsischen Verhältnissen erzählen. Sachsen, ja, hatte schon in den 90ern starke rechte und rechtsextreme Strukturen. Also wir erinnern uns an die sächsischen Skinheads und sächsische Schweiz und Sturm 34 und Freital und Cottbus und Chemnitz, und also die lässt sich ja endlos fortsetzen. Genau, und auf der politischen Ebene ist relativ wenig passiert. Der damalige sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf von der CDU attestierte seinen Bürgerinnen, sie seien immun gegen Rechtsextremismus. Man muss sich nach diesen ganzen Vorgeschichten das auf der Zunge zergehen lassen. Und ich habe einen alten Kontrastebeitrag gefunden von 2008, wo ihm gesagt wird, über ein Thema spricht man in Sachsen lieber nicht so gern, über Rechtsextreme. Sachsen ist nämlich Spitzenreiter in Ostdeutschland, wenn es um rechte Gewalttaten geht. Die Nazi-Szene organisiert sich im Freistaat immer besser, stoppen könnte sie nur die Justiz. Aber in der sächsischen Justiz ist die Lage alles andere als gut. So, das war jetzt 2008. In der Zeit ist jetzt noch mal viel passiert. NSU, also ganz viele Netzwerke. Es wird in der Presse immer mehr verhandelt, immer mehr Journalistinnen vorwiegend und recherchieren, viel Antifa-Recherche, es kommt viel ans Licht. Also noch mal mehr, als man in den 90ern auch schon hätte wissen können, wenn man wollte. Genau, wie sieht es denn jetzt aus in der sächsischen Justiz? Hat sich die Lage grundlegend verändert und verbessert oder gibt es da auch Einzelfälle?
Naja, also es gibt natürlich bekannte Fälle. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Meyer, der ja als Richter in Dresden lange Zeit, bis er eben in den Bundestag gewechselt ist, tatsächlich auch aufgefallen ist, sowohl durch extrem rechte und rassistische Äußerungen als auch eben durch sehr umstrittene Urteile, ist ja nur ein Beispiel dafür. Es gibt ein anderes Beispiel, was eigentlich eher deutlich macht, wie sehr Alltagsrassismus und auch die Normalisierung von Alltagsrassismus in der sächsischen Justiz zu beobachten ist. Ich weiß nicht, wer sich von euch erinnert an die Serie von rassistischen Brandanschlägen vor einem Jahr zum Jahreswechsel in Plauen. Und immer wieder davon betroffen waren Roma aus Tschechien, die in so Abbruchhäusern, in so von einem ziemlich ausbeuterischen Vermieter gelebt haben. Und bei einem dieser Brandanschläge haben zwei junge Männer geholfen, die Betroffenen aus dem Haus rauszubringen und haben dann gehört, wie aus dem vorbeifahrenden Auto gebrüllt wurde, dass die Menschen doch da dort verbrennen sollten. Und dann wurde halt der Hitlergruß gezeigt etc. So, die jungen Männer haben das auch zur Anzeige gebracht. Dann hat es ein Strafverfahren vom Amtsgericht Plauen gegeben. Und diese Personen, die in dem Auto den Hitlergruß gezeigt haben, den Menschen den Tod gewünscht haben, sind verurteilt worden vom Amtsgericht zu einer Sozialstunden und dem Schreiben eines Aufsatzes wortwörtlich darüber, warum man nicht kriminelle Ausländer nicht beleidigen dürfe. Und da ist es mir auf eine Art völlig egal, ob der Richter, der diese Entscheidung getroffen hat, bei der AfD ist oder nicht, sondern der Rassismus, der sich da drin zeigt, das ist die Normalisierung. Ja? Und dass das natürlich auch von den Tätern und Täterinnen so verstanden wird, nämlich dass ihnen Verständnis entgegengebracht wird, das ist ja die eigentlich fatale Botschaft. Ich wollte aber noch auf einen anderen Aspekt von Justiz zu sprechen kommen, wo sich tatsächlich eine Verflechtung zeigt von organisierten extremen Rechten im Justizdienst mit organisierten Schlägern auf der Straße, um nicht zu sagen, das eine und das andere ist personenidentisch. Und zwar nehme ich euch mal zurück in einer Situation, also konkret zum 11. Januar 2016 nach Leipzig, genau 4 Jahre her, ja, der sogenannte Sturm auf Connewitz. Und das war schon eine sehr bedrohliche Situation. Ich lese mal ganz kurz, der Eiko Kempen vom Stadtmagazin Kreuzer hat intensive Recherchen dazu gemacht. Und der beschreibt die Situation auch nochmal für unser Buch und schreibt dann einleitend, Hooligans halt es über die Straße. Pyrotechnik erhält die Fassaden von Wohnhäusern, Imbissen und Geschäften. Wenig später ist die Wolfgang-Heinze-Straße im Süden von Leipzig in Connewitz übersät mit Glassplittern und Pflastersteinen. Es sah aus wie in einem Kriegsgebiet, wird ein Polizist die Szenerie 2 Jahre später beschreiben. Und zur Bilanz dieses Abends oder zu der Art des Angriffs vielleicht nochmal, um das auch deutlich zu machen. Die rechten Schläger greifen auch Menschen gezielt an. Ein Anwohner steht an seinem Fenster und beobachtet den Gewaltexzess, als ein Geschoss die Scheibe durchschlägt. Auf der Straße schlagen Angreifer auf vereinzelte Passanten ein, die sich anschließend in Kneipen und Imbisse retten. Vermummte zerstören die Scheiben einer Kneipe und versuchen erfolglos hineinzugelangen. Anschließend sprühen sie Reizgas durch die zersplitterte Glasfront. Wir mussten zu dritt die Tür zuhalten. Wenn das kein Sicherheitsglas gewesen wäre, hätten die uns vermutlich totgeschlagen, berichtet die Mitarbeiterin einer Kneipe auf der Wolfgang-Heinze-Straße. Wenig später nimmt die Polizei 215 der meist ortsunkundigen Angreifer fest. Sie waren vor den anrückenden Beamten in eine Seitenstraße geflüchtet, an deren Ende eine mobile Polizeistation liegt und, oder steht. Und die steht da, weil Connewitz ja so ein Hort des linken Terrors ist, wie wir alle wissen. Die Bilanz des Angriffs, 19 demolierte Autos, 23 beschädigte Gaststätten, Geschäfte und Wohnhäuser. Und die offizielle Schadenshöhe betrug knapp 200.000 Euro. Mitten Mang in dieser Gruppe aus mindestens 215 Neonazis, rechten Hoods, Schlägern aus mindestens 4 Bundesländern, also Sachsen, Thüringen, Berlin, Brandenburg und wahrscheinlich auch Mecklenburg-Vorpommern, sind mehrere Bedienstete der sächsischen Justiz. Und zwar zum einen ein JVA-Angestellter. Und das Interessante an diesem JVA-Angestellten ist, dass er quasi dort festgenommen wurde. Und JVA-Angestellte sind ja dazu da, Leute, die in Haft sitzen, zu bewachen. Dort festgenommen wurde, keine Angaben zu seinem Beruf gemacht hat und dann 3 Jahre lang weiter in 2 verschiedenen Justizvollzugsanstalten seine Mittäter bewachen konnte. Unter den Mittätern verurteilte Rechtsterroristen der Gruppe Freital, die mit Sprengstoffanschlägen versucht haben, Wohnungen von Geflüchteten in Brand zu setzen und linke Kommunalpolitiker angegriffen haben. Unter den Angeklagten auch oder unter den Mittätern bei dem Angriff in Connewitz Aktivisten der Freien Kameradschaft Dresden, die reihenweise linke Hausprojekte in Dresden angegriffen haben und. Die Reihe lässt sich endlos fortsetzen. Ja, dieser Typ bewacht sie 3 Jahre lang. Bei einem von seinen Mitangreifern findet irgendwann mal eine Zellenrazzia statt. Da wird ein illegales Telefon gefunden. Niemand weiß, wie der FKD-Aktivist dazu gekommen ist. Die Vermutung liegt schon nahe, dass der hilfreiche Justizvollzugsbeamte da seine Finger mit im Spiel haben könnte. 3 Jahre lang passiert gar nichts. Es liegt auch daran, dass die sächsische Justiz bis heute noch nicht mal die Hälfte aller Angreifer vor Gericht gebracht hat. Und von dieser Hälfte aller Angreifer haben die allermeisten, die schon zumindest ein Gerichtssaal von innen gesehen haben, Bewährungsstrafen bekommen. Die meisten liegen so bei 12 Monaten. Und alle sagen, sie wissen überhaupt nicht, wie sie an dem Abend nach Connewitz gekommen sind. Und sie waren alle in der letzten Reihe. Und auch da gibt es quasi keine Geschädigten, die Teil des Prozessgeschehens sind. Und es gibt quasi wie so eine Fließbandabfertigung dazu und keine Aufklärung. Wie gesagt, der JVA-Beamte, 3 Jahre lang sagt er nichts. Irgendwann offenbart er sich seinem Dienstherrn, wird dann im Januar 2019 vom Dienst freigestellt. Und jetzt gab es auch schon 3-mal erfolglos den Versuch, tatsächlich mit der Hauptverhandlung gegen ihn zu beginnen. Beim letzten Mal hat er sich, also 2-mal ist er einfach nicht erschienen, so. So wie Sebastian sagt, das kennt ihr ja alle, das kennt ihr ja alle, ihr erscheint nicht und es hat keine Konsequenzen als Angeklagte. So, beim 3. Mal hatte es immerhin die Konsequenz, dass die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen ihn verlangt hat, der auch erlassen wurde. Der ist mittlerweile auf seine Beschwerde hin oder die Beschwerde seines Anwalts hin wieder außer Vollzug gesetzt. Kann nur darüber spekulieren, dass es mutmaßlich daran liegt, dass er ja in geordneten Lebens- und Arbeitsverhältnissen sich bewegt. Ja, so, der Angriff auf Konnewitz ist 4 Jahre her. Der Typ ist immer noch nicht, hat immer noch keine Hauptverhandlung gegen ihn stattgefunden. Das ist nur ein Beispiel. Das andere Beispiel aus diesem Abend ist ein weiterer Justizvollzugsbeamter, der zu einer Gruppe von JVA-Beamten gehört, die in der JVA Dresden mutmaßlich mehrfach migrantische Häftlinge misshandelt haben. Und auch das ist eher durch Zufall rausgekommen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, im August, September 2018, die rassistischen Hetzjagden in Chemnitz nach dem gewaltsamen Tod von einem deutsch-kubanischen Mann in Chemnitz. Und während der ersten Tage der medialen Aufregung über den Tod und vor allen Dingen dann auch über die rassistischen Hetzjagden wird der Haftbefehl eines irakischen Flüchtlings geleakt von einem der Justizvollzugsbeamten, die Zugang zu diesem Haftbefehl dieses Mannes hatten, der inzwischen von allen Tatvorwürfen, also der ist noch nicht mal angeklagt worden. So, aber seine Daten wurden geleakt und das hatte für ihn zur Konsequenz, dass er zeitweilig tatsächlich im Zeugenschutzprogramm war, weil er so massive Drohungen hatte. Der Mann, der diesen Haftbefehl geleakt hat, ist inzwischen dafür zu einer Geldstrafe verurteilt worden, tritt auch bei der AfD als Sicherheitsexperte auf und ist bei den Kommunalwahlen angetreten. Und im Zuge der Ermittlungen nach dem Leak des Haftbefehls gab es eine Durchsuchung bei ihm und sind die Daten seines Handys ausgelesen worden. Und dabei stießen die Ermittler eben auf diese Gruppe von mindestens 6 JVA-Beamten, die an diesen Misshandlungen beteiligt gewesen sein sollen. Und ich finde das wirklich wichtig, sich das vor Augen zu führen, dass Justiz eben mehr ist als nur in Anführungsstrichen Richter und Staatsanwälte, die natürlich erstmal auch viel mehr Macht haben, aber dass Kneste inzwischen Orte sind, die sich faktisch eigentlich komplett einer öffentlichen und auch einer interessierten öffentlichen Kontrolle entziehen, weil es kaum noch Leute gibt, die Kontakt zu Häftlingen haben. Und so erfahren wir eher zufällig davon, was für Auswirkungen es hat, wenn eben organisierte Rechte oder Rassisten dort so viel Macht haben, dass sie Menschen aus rassistischen Gründen misshandeln können.
Du hattest es gerade schon gesagt, das ist dann eher durch Zufall rausgekommen. Wie können wir es denn angehen, dass diese Probleme sichtbarer werden, dass die Opfer auch sichtbarer werden, dass die vielleicht auch mit in die Prozesse, wenn es denn mal welche gibt, vielleicht einbezogen werden? Oder also wie können wir den Leuten irgendwie den Rücken stärken?
Naja, also das ganze Feld von Knastarbeit ist ja nochmal ein eigenes Feld. Ja. In Dresden gibt es immerhin eine Initiative, die sich, also die rings um das Thema Abschiebehaft sehr engagiert ist. Und Abschiebehäftlinge sind ja leider auch Teil des Strafvollzugssystems in den meisten Bundesländern. Ich finde es viel wichtiger, nochmal darauf hinzuweisen, dass in jedem Fall, wo Menschen erfahren haben, dass sie auf Feindeslisten stehen, dass sie auch ein Recht dazu haben müssen, vollumfänglich informiert zu werden. Und das ist genau das, was eben in den allermeisten Fällen nicht passiert. Also das kritisieren die Betroffenen der Rechtsterrorismus-Serie in Neukölln, genauso wie die Betroffenen der Feindeslisten von Nordkreuz, genauso wie Menschen, die in anderen Bundesländern eben ins Visier von organisierten Neonazis kommen. Und was sie natürlich auch zu Recht kritisieren, ist, dass das BKA einerseits sagt, ja, man wolle jetzt härtere Strafen für das Anlegen von Feindeslisten. Andererseits, wenn ihr mal das Stichwort Feindeslisten und BKA eingebt, dann kommt ihr auf so Frequently Asked Questions auf der BKA-Webseite. Und das ist wirklich lustig, weil da steht faktisch nur, dass es diese Feindeslisten gibt und dass aber für niemanden dadurch irgendeine Bedrohung entstehen würde. Und anstatt, dass die Betroffenen alle Informationen an die Hand bekommen, um selber einschätzen zu können, wie groß die Gefahr ist und wie sie sich davor schützen können, wird ihnen das eben verheimlicht. Und das ist eine riesengroße Gefahr und verunsichert noch zusätzlich.
Ja, ich habe in dem Kontext auch gehört, dass es relativ schwierig bisweilen sein soll, überhaupt so seine Adressdaten dann sperren zu lassen. Also zum einen, dass man überhaupt informiert wird, aber dann auch zu sagen, irgendwie keine Meldeauskunft, damit das nicht alles überall offen rumliegt. Und selbst das ist, glaube ich, ziemlich problematisch bisweilen.
Ja, und was man, also für alle, die davon betroffen sein sollten, es macht total Sinn, eine Sperrung der eigenen Meldeadresse zu beantragen, denn bis zur Ablehnung dieses Antrags ist die Meldeadresse auf jeden Fall gesperrt. So. Und dann kann man immer noch Widerspruch einlegen. Und das, was eben die allerwenigsten wissen, ist, dass die Polizei nach dem Paragraph 51 des Bundesmelderegisters oder die Strafverfolgungsbehörden, auch der Zoll übrigens, die Möglichkeit hat, wenn sie Feindeslisten bei Neonazi XYZ finden, sofort direkt das Einwohnermeldeamt zu kontaktieren und von sich aus die Sperrung der Meldeadresse zu veranlassen, wenn sie davon ausgehen, dass eine Gefährdung vorliegt. Das tun die aber in der Regel nicht. Und das ist genau einer der zentralen Problempunkte.
Jetzt gab es ja gestern oder vorgestern in der Presse die sogenannte Beuth-Studie, also hessische Polizisten durften freiwillig an einer Umfrage teilnehmen. Also es ist jetzt vielleicht nicht so wirklich repräsentativ, aber es gab dann doch schon erschreckende Zahlen. Zum Beispiel befürchten über 27% der dort befragten Polizisten, dass eine Islamisierung Deutschlands bevorsteht. Genau. Und der Innenminister, der diese Studie mit initiiert hat, Peter Beuth, hat sich aber allerdings doch recht zufrieden gezeigt und behauptet, also bevor diese Studie überhaupt komplett analysiert ist und richtig ausgewertet ist, freute er sich, dass die rechten Verdachtsfälle Einzelfälle wären und dass also da keine strukturellen Probleme offensichtlich vorhanden sind. Ich hatte das ganz anders gelesen. Was sagt ihr dazu?
Ich habe es auch nicht so gelesen wie der hessische Innenminister. Ich fand da zwei andere Aspekte interessant, weil selbst wenn man jetzt wenn man sagt, klar, 27% fürchten sich vor der islamischen Übernahme Deutschlands, ist hoch. Die Zahlen der restlichen Bevölkerung sind höher. Also, selbst wenn man das mit rausnimmt, finde ich, bleiben zwei Punkte daran merkwürdig, nämlich das Design der Fragen. Also ich weiß nicht, wer sich mal die Fragen beispielsweise der Mitte-Studien angeguckt hat oder von den Heidmeier-Umfragen. Die sind, also die haben sich Gedanken gemacht, wie kriegt man denn raus, wie Leute so zur Demokratie stehen, ohne dass man die direkt fragt, wie findest du eigentlich Demokratie? Und genau das hat die Studie gemacht. Die hat Polizisten gefragt, glaubt ihr eigentlich, dass Demokratie gut ist? Und Überraschung, die haben gesagt, ja, nee, glaube ich, finde ich gut. Ja. So, was erwartet man denn, sagen Polizisten, wenn man die fragt, findet ihr eigentlich Demokratie gut? Und der zweite Punkt war, die Leute konnten sich selbst einsortieren, sind sie eher links, ganz links, Mitte, rechts oder ganz rechts. Und Überraschung, die haben alle gesagt, nee, Mitte finde ich, ja, Mitte, eher so, ja, normal, ne? Und also eine Studie, die so wenig in der Lage ist, soziale Erwünschtheit irgendwie mit reinzudenken und irgendwie drauf zu kommen, also die Leute mal was anderes zu fragen, außer einfach, würdet ihr eigentlich sagen, ihr seid Nazis? Nein. Cool, keine Nazis. Und dementsprechend war auch die Kommentierung von Beuth danach, der gesagt hat, ja, das zeigt, ich hatte ja recht, es sind also, wie du gesagt hast, nur Einzelfälle. Und ich finde daran noch was interessant, nämlich, ich glaube ernsthaft, dass die ein begriffliches Problem haben, den Gegenstand sozusagen zu begreifen. Weil erstens glaube ich, oder frage ich mich, was legen die für Kriterien an rechte Netzwerke an? Und meine Vermutung ist, damit irgendwas als rechtes Netzwerk sich qualifiziert, muss gewährleistet sein, alles NPD-Mitglieder, am Anfang sagen sie Keil und es gibt Mitgliedsausweise des Netzwerkes und über dem Netzwerk steht irgendwie auch noch drüber Todes-Nazi-Netzwerk oder so. Und wenn das nicht gewährleistet ist, dann ist es auch kein rechtes Netzwerk. Also jetzt mal weniger lustig formuliert, ich glaube, den Leuten, die haben, denen entgeht, was für eine netzwerkstiftende Funktion Rassismus hat und geteilte rassistische Ansichten und die Fälle, über die du gesprochen hast und die so auch medial kursieren, wo irgendwie Leute sich in Chatgruppen austauschen, da ist es genau das, was die Leute vereint, ist, dass die sagen, ja, Merkel hat da irgendwie die Flüchtlinge reingelassen und so und das ist irgendwie, man kann ja überhaupt nicht mehr sagen, ohne dass man in die rechte Ecke gestellt wird. Also geteilte rassistische Überzeugungen als Grundlage für Netzwerke und später natürlich auch für logistische Netzwerke. Das nicht zu erkennen, finde ich, ist erschreckend daran fand ich, dass offenbar schon die Fragen falsch gestellt sind. Und natürlich kommt da am Ende, kann da keine vernünftige Antwort bei rauskommen.
Ich finde ja, es gibt ein paar Fragen, die trotzdem sehr interessant sind, wo nämlich auch die Ergebnisse wirklich lesenswert sind. Und auch diese Studie, dankenswerterweise muss man sagen, ist sie oder sind die Ergebnisse ja auch im Netz nachlesbar beim hessischen Innenministerium auf der Webseite. Und es gibt nämlich noch Fragen zu dem Verhalten oder dem Erleben von Polizeibeamten, zum einen zu schwerwiegenden Fehlverhalten durch Kollegen und Kolleginnen. Und da sagt mindestens ein Drittel der Befragten sagt, sie haben schon mal schwerwiegendes Fehlverhalten von Kolleginnen und Kollegen erlebt. Und einige, also immerhin 15,2%, haben auch schon mal schwerwiegendes Fehlverhalten zur Anzeige gebracht. Sprich, das verweist darauf, dass es offensichtlich die Beamten, die daran teilgenommen haben, sehr wohl auch eine Fehlerkultur haben. Wir wissen halt nicht, was aus den Anzeigen geworden ist, aber dass Fehlverhalten ein Problem ist von Kollegen, das sehen wir daran. Und immerhin 37% der Beamten, die daran teilgenommen haben, also von etwas über 4.000, berichten von eigenen Erfahrungen von Mobbing, von sexistischen Äußerungen und 17,7% der Beamten haben auch selber rassistische Äußerungen durch Kollegen und Kolleginnen erfahren und Beleidigungen. Und ich finde, das verweist eben darauf, wie so eine Atmosphäre ist. Ja, wenn fast ein Fünftel der Befragten sagt, sie haben selber schon mal rassistische Beleidigungen erlebt und erfahren, dann kann Beuth halt nicht sagen, es sind hier alles nur Einzelfälle. So, ja. Und gleichzeitig, glaube ich, ist diese Studie trotzdem mit allen ihren Designfehlern die allererste Studie dieser Art in den letzten 20 Jahren. Ja. Und dass Beuth es überhaupt machen musste, da gibt es ja auch eine Geschichte dazu. Ja. Und die Geschichte ist ja, was auch in dieser Studie abgefragt wird, nämlich Autoritarismus und falsch verstandenes kollegiales Schweigen, was auch fast, also mehr als die Hälfte, 40% der Befragten auch als ein Problem benennt. Ja. Und wir sehen diesen Schweigekodex im Ausgangspunkt von der Beuth-Studie, nämlich im Fall vom NSU 2.0. Ihr erinnert euch ja alle, ja. Vor 2 Jahren ist Hedda Başayıldız, die Frankfurter Anwältin, Zielscheibe von Morddrohungen geworden, die sich auch gegen ihr minderjähriges Kind, also ihr Kleinkind und ihre Familienangehörigen gerichtet hat. Und es war relativ schnell klar, dass diese Daten aus dem Frankfurter Dienstcomputer der Polizei kamen. Und es war auch klar, dass es mindestens 6 Beamtinnen und Beamtinnen waren, die auch dort in einer rechtsextremen Chatgruppe zusammengeschlossen waren. Und dass eine von denen diese Daten von Hedda Başayıldız abgerufen hatte, ohne dienstlichen Anlass. Was bis heute nicht klar ist, wie diese Daten zu dieser Gruppe NSU 2.0 gekommen sind. Und dass wir das bis heute nicht wissen, liegt eben an dieser Schweigekultur. Und auch das macht die Studie sichtbar. Ja. Insofern, sie hat echte methodische Probleme, aber sie verstärkt eigentlich Punkte, die einem schon vorher wirklich Sorgen machen mussten.
Auch der Bund der deutschen Kriminalbeamten hat ja jetzt vor wenigen Wochen auch, also sozusagen auch gefordert, dass es solche Einstellungsuntersuchungen gibt, mit wirklich überraschend deutlichen Worten. Also ich glaube, ein Satz war, der Vorwurf, die Polizei sei auf dem rechten Auge blind, ist alt, aber entbehrt spätestens seit dem NSU nicht jeder Grundlage. Das ist für das Zentralorgan der deutschen Kriminalbeamten ein erstaunlicher Satz. Und dass die das fordern, finde ich, erstaunlich und richtig. Was Ähnliches, glaube ich, ist dringend notwendig bei der Bundeswehr. Da gibt es nämlich zwar ein Institut, was sich mit so Umfragen beschäftigt, auch an die Bundeswehr angeschlossen, und die fragen auch einmal im Jahr ab, was die Bevölkerung über die Bundeswehr denkt. Nicht jedoch, was die Bundeswehr über die Bevölkerung denkt. Das ist zuletzt in den 70er Jahren gemacht worden. Und beides halte ich für dringend notwendig, um überhaupt eine realistische Einschätzung zu haben, wie groß das Problem ist, über das wir reden. Und diese Studien müssen natürlich von externen WissenschaftlerInnen durchgeführt werden, ist ja klar, nicht von Instituten, die an die Apparate mit angeschlossen sind. Und dann könnte man auch aus so einer Struktur rauskommen, in der sich die politischen Debatten immer wieder bewegen. Nämlich es gibt die Skandale, die werden versucht von der Opposition zu skandalisieren, und die VertreterInnen der Regierung und die sozusagen Leute, die sich sozusagen vor die Reservistenverbände und vor die Polizeien werfen, bauen Strohmänner auf, Pappkameraden auf, indem sie sagen, ja, ihr sagt ja, ihr beschimpft ja alle Soldaten als Nazis und alle Polizisten seien rechts in eurer Perspektive, und das ist eher abschneiden, und deswegen müssen wir die Debatte hier beenden und sowas. Solange wir aber keine Zahlen haben, wie die Einstellungen sind und wie hoch die Zustimmungswerte zu rassistischen, nationalistischen, antisemitischen Positionen sind, solange kommen wir aber auch aus dieser Debattenposition so schlecht raus.
Also ich habe jetzt rausgehört, nochmal um auf unsere Ausgangsfrage für die Veranstaltung zurückzukommen, Einzelfälle oder Schattenarmee, also viele Einzelfälle, zu viele Einzelfälle, Netzwerke war jetzt hier schon ein wichtiges Stichwort, was du auch ein paar Mal benannt hast und du auch. Ich glaube, wir sind uns auch einig zu sagen, da gibt es strukturelle Probleme so unterschiedlich wie sie sein mögen, in den jeweiligen Strukturen bei Polizei, Geheimdiensten, Militär, Justiz. Schattenarmee, Deep State, sind wir schon so weit?
Nee, ich würde es nicht als Schattenarmee bezeichnen. Und die Fälle, über die wir jetzt geredet haben, als Netzwerke zu begreifen, finde ich aber auch nochmal aus einem anderen Grund wirklich wichtig, weil diese Netzwerke ja nicht beschränkt sind auf Polizisten und SEK-Angehörige und Bundeswehrsoldaten, sondern es fast immer einen Link zu militanten Neonazi-Strukturen gibt, die davon profitieren, dass eben einige aktive ihrer Strukturen Zugang zu Dienstcomputern der Polizei haben, zu privilegierten Informationen, die sie warnen vor Hausdurchsuchungen oder anderen Exekutivmaßnahmen etc. Also wo quasi auch Strafverfolgungsmaßnahmen, die unter Umständen ja wie zum Beispiel bei der Terrorgruppe Freital dann auch stattfinden, ins Leere laufen, weil eben Polizeibeamte Teile der Exekutivmaßnahmen verraten. Ja? Oder, und das darf man auch nicht vergessen, die Teilnahme von Polizeibeamten oder Angestellten der Polizei oder Bundeswehrsoldaten an mehr oder weniger organisierten rassistischen Gewalttaten auf der Straße. Ja, das hat eine andere Wirkung auf die Angegriffenen, auf die Betroffenen, wenn sie im Nachhinein erfahren, dass wie beispielsweise in der Nähe von Stuttgart ist so ein Wiesloch, ist eine türkeistämmige Familie von einer Eisdiele angegriffen worden, von einer waschechten Kameradschaftsgruppe, ja, die sich genau, die so aussahen wie eine Kameradschaft, die eine waren oder sind. Und mitten Mang unter diesen den allermeisten vorbestraften Familienvätern ist halt ein Waffentechniker des LKA Baden-Württemberg gewesen. So, als die betroffene Familie das erfahren hat, dass eben ihre Angreifer auch Zugang zu Waffen bei der Polizei haben, haben die auch ziemlich klar gesagt, natürlich verändert das ihr Sicherheitsgefühl. Und natürlich gehen sie, erwarten sie jetzt nicht mehr unbedingt nur ihre Freunde und Helfer, wenn sie 110 anrufen. Und das ist ein Effekt, den wir ja an vielen Orten sehen, auch in Berlin-Neukölln, auch in Sachsen, die Unsicherheit, die dadurch entsteht, dass diese Netzwerke eben so breit gefächert sind. Ja. Und deswegen finde ich es halt wichtig zu sagen, ja, es sind, also der Link zu Aktivisten der extremen Rechten oder diese Links zwischen uniformierten und nicht uniformierten Aktivisten der extremen Rechten, die wirklich das Gefahrenpotenzial eben erhöhen.
Ja, ich habe ich ja vorhin schon gesagt, ich würde auch für Netzwerke plädieren. Warum das keine Einzeltäter sind, das brauchen wir jetzt nicht lange diskutieren. Das haben wir sozusagen an den Beispielen schon gemacht. Ich glaube aber, ich finde immer wichtig zu betonen, diese Einzeltäterhypothese, die ist halt nicht nur falsch, sondern die ist halt auch gefährlich, weil sie Mittäter nicht in den Blick nimmt, dafür sorgt, dass Netzwerke nicht enttarnt werden, also gefährlich bleiben, und weil sie politisch Verantwortliche aus ihrer Verantwortung entlässt und das Ganze zu einem leicht handhabbaren Problem macht von Einzelfällen, die irgendwie hier eine Waffe geklaut haben und die sozusagen als Einzelfälle auch schnell zu handeln sind. Also die Einzeltäterhypothese ist, glaube ich, entspringt konservativen Wunschvorstellungen, wie sowas sein sollte, ist aber nicht so. Schattenarmeen glaube ich auch nicht. Ich glaube, wie man das am besten begreifen kann, ist mein Eindruck, das ist der gesellschaftliche Rechtsruck, der sich in den Behörden vollzieht, den wir in vielen anderen Bereichen auch erlebt haben in den letzten Jahren, in den Parlamenten, auf den Straßen, in den sozialen Medien, in Talkshows. Plus in diesem Fall trifft dieser Rechtsruck halt auf Apparate, in denen ohnehin eine mangelhafte Verankerung demokratischer Werte zu verzeichnen ist. Das heißt, wir haben in vielen von diesen Apparaten wissen wir natürlich nicht, weil wir keine Umfragen haben. Ich behaupte einfach mal eine große Zustimmung zur rassistischen Einstellung. Wir haben ein problematisches und gewaltvolles Männlichkeitsbild, was da dort vorherrscht, was dazu beiträgt. Wir haben eine tradierte Feindbestimmung, die nach links geht, und eine entsprechende Abneigung gegenüber humanistischen und linken Vorstellungen. Wir haben einen Korpsgeist, der sich gegen Demokratisierung und Transparenz wehrt und der dazu führt, dass Leute, die sowas dann mal anzeigen oder als Problem ansprechen, als NestbeschmutzerInnen verunglimpft werden. So, und all diese Strukturen sind gefährlich, weil sie auf Dauer immer wieder solche Netzwerke hervorbringen werden und in Verbindung mit dem gesellschaftlichen Rechtsruck nochmal mehr. Und deswegen brauchen wir zum Beispiel halt auch in die, also eine Forderung aus den NSU-Untersuchungsausschüssen war ja eine unabhängige Beschwerdestelle bei der Polizei. Ich glaube, sowas brauchen wir auch bei der Bundeswehr, dass sich an die sich demokratische SoldatInnen wenden können. Denn die Fälle, die wir kennen, wo es solche Soldaten gibt, die dann rechte Umtriebe in ihrem, wie nennt man das, in ihrer Einheit wahrscheinlich, Einheit anzeigen, dass die dann eben gemobbt werden. Und solche Leute müssen sich natürlich an solche Stellen wenden. Aber natürlich brauchen wir das nicht nur in den Apparaten, sondern wir brauchen auch vor allem Druck auf die politisch Verantwortlichen. Weil was ich im Augenblick erstaunlich finde, ist, es gibt ein total großes Interesse an diesem Thema. Seit 2,5 Jahren finden wöchentlich solche Veranstaltungen statt und die sind immer voll, überall in ganz Deutschland. Alle relevanten Redaktionen haben Leute darauf angesetzt, die seit 2 Jahren sich damit beschäftigen. Nur auf der politischen Ebene bleibt es relativ entspannt. Mit Ausnahme Ende letzten Jahres, da gab es eine kurze Änderung in der Intensität, mit der das diskutiert wurde, was, glaube ich, auch was mit Kräfteverhältnissen innerhalb der Union zu tun hatte. Aber insgesamt bleibt der Aufschrei so ein bisschen aus. Und dafür brauchen wir natürlich zum einen weiterhin die investigative Recherche und antifaschistische Recherche. Und wir brauchen innerhalb und außerhalb der Parlamente Druck auf die Regierungsfraktionen, die unter anderem, also um unter anderem Untersuchungsausschüsse durchsetzen zu können, in denen dann auch Sachen zutage gefördert werden können, die nicht von der Regierung veröffentlicht werden. Also ich finde, die Berichte, die aus Mecklenburg-Vorpommern von der Regierung zu den Problemen veröffentlicht werden, belegen sehr eindrücklich, warum das nicht ausreichend ist und warum es sozusagen andere Instrumente braucht.
Dem gibt es eigentlich nur noch mal hinzuzufügen, dass der Schutz für Whistleblowerinnen tatsächlich wirklich erbärmlich ist. Ja? Und die allermeisten Fälle auch, also nicht nur in der Bundeswehr, sondern auch von rassistischen und krassen antisemitischen, Holocaust-leugnenden, Shoah-verherrlichenden, beispielsweise Post- oder Chatgruppen oder auch Äußerungen aus der Polizei, haben wir in der letzten Zeit erfahren, weil andere Polizisten das in der einen oder anderen Form an die Öffentlichkeit gebracht haben. Und wir haben jetzt ja auch eine Reihe von Veranstaltungen mit dem Buch gemacht. Fast immer kommen davor, danach, am Rand Polizeiauszubildende und oder Polizisten und sagen, das Problem ist noch viel schlimmer, als ihr es in dem Buch schildert. Und wenn wir das aber öffentlich ansprechen oder uns bei den Dienstvorgesetzten beschweren, sind wir diejenigen, die nicht nur als Nestbeschmutzer bezeichnet oder ausgegrenzt werden, sondern definitiv gemobbt werden. Und zwar bis hin dazu, dass Leute halt in die Dienstunfähigkeit gemobbt werden, schwer krank werden und wirklich nicht geschützt werden. Und auch wissen, dass sie, wenn es zum Tag X kommt, und das darf man ja auch nicht vergessen, was der Tag X ist und wann der Tag X ist, das bestimmen ja rechtsextreme Einzeltäter, Netzwerke, Gruppen immer noch selber. Ja, also Stefan Bayet, der Attentäter von Halle, hat halt seinen Tag X an dem Tag an Yom Kippur gefunden. Ja, jedenfalls gehen diese Polizeibeamten, die Kritischen, davon aus, dass sie eben auch auf diesen Listen stehen. Ja, und dass sie auch mit Dienstverfahren überzogen werden, etc. etc. Und ein wirklich funktionierender Whistleblower-Schutz würde auch nochmal eine andere Dimension des Problems aufmachen. Dadurch, dass er nicht funktioniert und dass sich das natürlich rumspricht, wie mit Kollegen umgegangen wird oder Kolleginnen, die Probleme offensiv benennen, haben wir oft eben eine Situation, wo Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen, die sich wirklich Sorgen um die demokratische Verfasstheit der Polizei machen, schweigen dann. Ja. Und ich glaube, das wird interessant sein, ob in Berlin das Experiment dieses unabhängigen Polizeibeauftragten, der ja angekündigt wurde, was ja jetzt auch tatsächlich umgesetzt werden soll, ob das funktioniert, wie unabhängig der Polizeibeamte Beauftragte sein wird und wie viel Durchgriffsrechte er aber auch hat oder sie. Ja. Und davon wird es wesentlich abhängen.
Ja, vielen Dank. Vielleicht hören wir jetzt erstmal hier oben auf zu quatschen und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es schaffen soll, hier den Überblick zu halten. Genau, also ich würde jetzt mal das Podium fürs Publikum öffnen. Wenn ihr Fragen habt, bitte fasst euch kurz. Es sind viele Leute, also möglichst so 2-3 Fragen. Wir sammeln erstmal und dann.
Ich hab 2 Anmerkungen. Die erste Anmerkung ist wegen der Auskunftssperre bei der Meldebehörde. Ich sehe das tatsächlich kritisch, weil die meisten Leute, die auf Feindeslisten landen oder bedroht werden von organisierten oder weniger organisierten Neonazis, werden nicht über eine Anfrage bei der Meldebehörde ausgekundschaftet, sondern die werden ausgespäht, die werden beobachtet. Ich finde es immer wichtig dazu zu sagen, weil Mann und Frau sich nicht in Sicherheit wägen kann, nur weil man eine Auskunftssperre hat. Also das ist einfach Quatsch. Es passiert ganz selten, dass Nazis Geld dafür ausgeben, eine Adresse über die Meldebehörde rauszukriegen. Das ist das eine. Das andere, was ich in all den Veranstaltungen bisher gelernt habe, auch zu Netzwerken, ist, dass wir nicht vergessen dürfen, und ihr seid ja auch darauf eingegangen, dass Netzwerke sich auch dadurch durch Dinge auszeichnen, die sie nicht tun. Also wenn die Justiz nicht verurteilt, wenn die Bullen Dinge nicht tun, nicht ermitteln, zeichnet es auch ein Netzwerk oder eine rechte rassistische Struktur durchaus aus.
Ja, danke, auch von mir. Ich versuche nochmal so einen Blick ein bisschen weiter nach vorne oder auch eine Frage, die ich dazu habe, so ein bisschen, was so die Bündnispartnerinnen eigentlich sind und Bündnispartner in so einer Situation auch zu sagen. Ich habe das in Frankfurt relativ nah mitbekommen mit der NSU 2.0 und fand jetzt mal, dass das nicht gut gelungen ist. Also dass ich das Gefühl hatte, jetzt zu sagen, das ist so ein krasses Moment, also wo es dann gibt's eine Initiative von den Linken im Landtag, die dann versuchen, da den Innenminister irgendwie anzuziehen. Aber dass man sagt, hat man da noch mal eine Idee, wie man tatsächlich da eine bessere Bündnisarbeit hinkriegt, um solche Situationen, also es ist ja eine breite und jetzt auch über die enge linke, antifaschistische, aktivistische Szene weit hinausragende Thematik, also habt ihr Erfahrung, wo ihr sagen würdet, da ist das gut gelaufen, daran muss man sich ein Beispiel nehmen, das muss man sozusagen machen. Danke.
Gute Frage. Ich habe eine Antwort, wie ich denke, wie es sein müsste, und eine Antwort, wie ich fürchte, dass es ist. Ich denke, es müsste so eigentlich so sein, dass man, wie ich vorhin gesagt habe, sozusagen erstens Bündnisse schafft zwischen Opposition im Parlament, Opposition außerhalb, wenn gewünscht, immer mit und an der Seite der Betroffenen. kritischer Journalismus, antifaschistische Recherchen und so weiter und so fort, die können dazu führen, dass so ein Druck so groß wird, dass der politische Schaden nicht zu handeln größer ist als der politische Schaden zu handeln. So sollte es sein. Ich fürchte, die Momente, in denen tatsächlich was passiert, sind die, wo die Kräfteverhältnisse im herrschenden Block sich sozusagen irgendwie aneinander reiben. Also wenn es beispielsweise, um es konkret zu machen, Ende letzten Jahres zog die Debatte auf einmal an um diese rechten Netzwerke, insbesondere um den Verein UNITA, über den wir heute weniger gesprochen haben, aber der viel auch mit dem Hannibal zu tun hat und so. Also so, dass die Verteidigungsministerin und CDU-Vorsitzende gesagt hat, wer mit diesem Verein zu tun hat, der muss sich doch durchaus den Vorwurf gefallen lassen, irgendwie Sympathien für die Rechte zu haben. Das war außergewöhnlich, weil das erste Mal war, dass die konkret zu diesem Verein Stellung genommen hat. Ich glaube, und es fand in der Situation statt, wo es um diesen sachsen-anhaltinischen CDU-Lokalpolitiker ging, der nicht nur in diesem Verein Mitglied war, sondern halt auch noch irgendwie so eine Neonazi-Tätowierung hat und weitere Kontakte. Also es verdichtete sich schon alles. Ich glaube aber, was entscheidend dazu kam, war, dass das innerhalb von Auseinandersetzungen innerhalb der CDU extrem opportun war, eine Nähe zu UNITA als politisch nicht akzeptabel darzustellen, weil es natürlich auch innerhalb der CDU Leute gibt, die eine Nähe zu diesem Verein haben. So, das heißt, glaube ich, muss man mit einkalkulieren, was politische Strategien anbelangt, dass man nicht nur, also dass die Leute, die mit der entsprechenden Macht ausgestattet sind, reale Veränderungen zu bewirken, das nicht immer nur aus den lautersten Motiven heraus machen.
Was die Frage der Bündnisarbeit anbetrifft, mir fällt tatsächlich, mir fallen gerade auch nur Beispiele ein, wie es nicht gut gelaufen ist, muss ich sagen. Also, und Nordkreuz und die sogenannten Prepper ist eigentlich auch ein Beispiel dafür, wie es wirklich der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern 3 Jahre lang gelungen ist, der eigenen, mehr oder weniger nicht interessierten Öffentlichkeit, den eigenen Medien und auch der erweiterten Presselandschaft zu verkaufen, dass es sich hier nur um harmlose Prepper handeln würde. Ja, inklusive, dass sämtliche parlamentarischen Aufklärungsversprechen völlig ins Leere gelaufen sind. Und erst an dem Punkt, wo das BKA interveniert hat und die 40 Betroffenen, deren konkrete Daten ausgespäht worden waren, deren Lebensumstände ausgespäht worden waren, darüber informiert hat, erst an dem Punkt war das Innenministerium in Mecklenburg-Vorpommern dann tatsächlich auch gezwungen, eine eigene Kommission einzusetzen, die und immerhin zu dem Ergebnis gekommen ist, dass das SEK in Mecklenburg-Vorpommern ist nicht so besonders groß, dieses Sondereinsatzkommando, 32 Beamte, von 32 oder 36 mindestens 8, eine ganze eigene Dienstgruppe als mehr oder weniger geschlossen rechtsextrem aufgefallen ist. Und zwar schon bevor sie überhaupt ihren Dienst beim SEK angetreten haben. Ja. Und das wüssten wir ja nicht, wenn Cafier und die Landes-CDU, die da die Regierung anführt, nicht gezwungen worden wären, dann doch durch organisierte Betroffene dort eben ein Minimum an Aufklärung zu betreiben und eine unabhängige Kommission dazu einzusetzen oder mehr oder weniger unabhängig. Und so ähnlich ist es ja auch in Hessen mit der Beuth-Kommission gelaufen. Ja. Deswegen würde ich sagen, das Thema am Leben zu halten. Und das wäre ja ohne antifaschistische Recherchen, ohne wirklich mutige Betroffene Seda Bashaye, das ist sicherlich die bekannteste davon, aber in Neukölln, Ferhat, Ali Korczak, andere, die wirklich immer wieder an die Öffentlichkeit gehen, ihre Forderungen äußern, ihre Situationen darstellen und ohne eine halbwegs interessierte mediale Öffentlichkeit wären wir noch nicht mal da, wo wir jetzt stehen. Und so rum, ja, natürlich könnte es viel besser laufen, aber wir sind weitergekommen als vor 3 Jahren, wo sich das auch schon abgezeichnet hat. Ja.
Gibt es weitere Fragen?
Die Polizeien vergeben ja ganz gerne diese Kürzel, die bei einer Abfrage der Daten damit ausgegeben werden, sowas wie Links oder Geber oder irgendwie sowas zum angeblichen Selbstschutz. Gibt es schon Erkenntnisse dazu, dass so ein Kürzel neben dem eigenen Namen zu einem erhöhten Risiko führt, auf einer sogenannten Feindesliste zu landen?
Kann dazu auch nichts sagen. Was sicherlich ein erhöhtes Risiko birgt, auf einer Feindesliste zu landen, ist, wenn man also Teil von als Zeugin, Zeuge oder Geschädigter oder auch Beschuldigter in einer Auseinandersetzung mit Neonazis aktenkundig geworden ist und wenn man nicht von Anfang an darauf bestanden hat und oder es einem gelungen ist, die eigene statt der eigenen Meldeanschrift die Anschrift des Anwalts des Vertrauens in die Akte zu bringen oder der Beratungsstelle des Vertrauens. Und das ist im Einzelfall sehr schwierig. Wir wissen einfach, dass Nazis und ihre Anwälte Akteninhalte teilen. Ja.
Ihr habt ja schon ein paar Risikofaktoren genannt, die dazu führen, dass es solche rechte Strukturen in der Polizei gibt, Autoritarismus, Männlichkeitsgehabe und so. Mich würde noch mehr so strukturelle Sachen interessieren. Zum einen bei diesen Nordkreuz-Sachen, also eine Folgerung der Kommission war ja auch, es gibt wahrscheinlich eine besondere Gefahr bei Eliteeinheiten und es gibt eine besondere Gefahr bei geschlossenen Einheiten. Wie man das angehen könnte oder wie da der Kenntnisstand ist. Und dann noch ein bisschen grundlegender vielleicht die Ausbildung der Polizei insgesamt. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Motivationen, warum Leute zur Polizei gehen. Und oft bilden sich so rechte Netzwerke ja über Jahre. Und wie kann man das auch über Ausbildungsformate, wie kann man da dem präventiv entgegenwirken?
Ich schmeiß mal noch eine Frage von mir mit rein. Und zwar in der Ankündigung steht ja auch drin, rechte Geheimdienstpräsidenten. Ich vermute, es ist bekannt, wer damit gemeint ist. Also nicht nur Dr. Werteunion, sondern auch Gerhard Schindler, Bundesnachrichtendienstpräsident, würde ich auch in dieser Tradition verorten. Oder Gordon Meyer-Plath zum Beispiel, der jetzt auf dem Podium gesessen hat gegen Rechtsextremismus beim Polizeikongress. Gibt es denn da, oder wie ist der Thüringer... Genau, Herr Röber, gibt es da irgendwas, was so ein bisschen belegbarer geworden ist? Also Stichwort Einzelfälle, Schattenarmee. Ich meine, so jemand wie Maaßen verfügt ja über profunde Kenntnisse von politischen Gegnern. Davor kann man, glaube ich, gut auch Angst haben. Jetzt habe ich gelesen, dass es dieses Anti-Gefährder-Instrument, was es gibt gegen Islamismus, soll jetzt ausgeweitet werden auf Rechtsextremismus. Das macht man ausgerechnet zusammen mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismus aus Österreich. Österreich. Also
bei dem Geheimdienst, finde ich, lohnt sich die Frage, ob der nicht wirklich beyond repair ist. Gar nicht so sehr, weil ich glaube, dass dort die rechten Netzwerke das übernommen haben, sondern weil ich glaube, dass der Verfassungsschutz nie dazu da war, Minderheiten in Deutschland vor Neonazi-Gewalt zu schützen. Ich glaube, der war auch nie dazu da, die Gesellschaft vor Rechtsterrorismus zu schützen, sondern der war dazu da, um die Gesellschaft vor linkem Terror zu schützen, vielleicht auch vor Islamismus. Und ich glaube, dass dort eine tief verankerte Feindbestimmung am Werk ist, die man wahrscheinlich gar nicht mehr rauskriegt. Plus die Art und Weise, die grundsätzliche Art und Weise, wie dieser Dienst funktioniert, widerstrebt demokratischen Prinzipien. Also zum Beispiel ist, glaube ich, der Einsatz von V-Leuten nicht zu vereinbaren mit einem Anspruch auf konsequente Strafverfolgung oder auf einen Anspruch von konsequentem Schutz von Betroffenen. Das ist nicht zu haben. Und man kann fragen, ob ein Geheimdienst ohne so einen Einsatz zu haben ist. So vielleicht auch nicht. Vielleicht muss man dann irgendwie sich überlegen, ob man den nicht vielleicht als Ganzes auflösen möchte. Und also ein Beispiel, womit ich mich in den letzten Tagen befasst habe, was in einem anderen Kontext war, der Geheimdienst hat ja nicht nur eine fragwürdige Rolle, wenn es um Rechtsterrorismus geht. Also wenn wir uns, also ein Beispiel ist ja der Mord an Generalbundesanwalt Buback und der ja lange Zeit, also ich habe ihn vor allem deshalb nochmal angeguckt, um zu vergleichen, wie energisch werden RAF-Taten eigentlich noch Jahrzehnte später verfolgt, zum Beispiel im Vergleich zu Taten wie das Oktoberfest-Attentat oder der Mord an Sturm und Levin und Frieda Pöschke. Und schon da, dass es aufschlussreich, mit was für einem Druck dann noch DNS-Abgleiche gemacht werden, wenn es möglich wird und so weiter und so fort. Aber auch dieser Fall hat ja gezeigt, dass der Geheimdienst durchaus in der Lage ist, Prozesse, und zwar Prozesse mit einem massiven öffentlichen Interesse, zu sabotieren, dafür zu sorgen, dass bestimmte Fragen so nicht gestellt werden. Und das, finde ich, zeigt auch was über die Kräfteverhältnisse in Deutschland, wie mächtig eigentlich der Geheimdienst auch gegenüber beispielsweise der Bundesanwaltschaft ist. So, und das wiederum können wir, glaube ich, auch, ist gut auch für die heutigen Verfahren im Kopf zu haben. So, deswegen weiß ich gar nicht, also beim Geheimdienst, glaube ich, wären die Mühe von Fortbildung für die Mitarbeitern und interkulturelle Kompetenzmaßnahmen. Ich glaube, das wäre vergebene Liebesmühe. Was diese Eliteeinheiten anbelangt, da war die erste Frage dazu. Das, glaube ich, auch ist ein großer Teil des Problems. Also Leute, denen beigebracht wird, ihr seid ohnehin schon die Elite, ihr seid die, wenn es hart auf hart kommt, die es dann durchsetzen müssen und so weiter und so fort. Wenn das dann auch noch mit Geheimhaltung zu tun hat, ihr dürft eigentlich nicht so richtig sagen. Und na klar, es gibt so Gesetze und eigentlich soll man sich dran halten, aber wenn es hart auf hart kommt, müsst ihr halt auch mal irgendwie die Sache anders regeln. Das führt natürlich dazu, dass die Leute nicht mehr das Gefühl haben, sich an diese Gesetze auch halten zu müssen, beziehungsweise über denen stehen. Über geschlossene und kasernierte Einheiten im Besonderen ist ja in der Vergangenheit schon viel klar geworden, wie stark das Autoritarismus und problematische Einstellungen befördert. Und natürlich ist, glaube ich, Aus- und Weiterbildung eine mühselige, aber durchaus notwendige Arbeit bei den Polizeien, aber halt eben auch massive personelle Konsequenzen. Also in Mecklenburg-Vorpommern sind jetzt 2 Leute so ein bisschen versetzt worden im Polizeiapparat. Aber ich finde, gemessen daran, was da für Netzwerke gerade offenbar werden, sind die personellen Konsequenzen also doch sehr überschaubar. Und das finde ich, oder das signalisiert ja auch was in die Apparate rein, wie akzeptiert so ein Verhalten weiter ist. So.
Naja, ich finde, um bei den Elite-Einheiten weiterzumachen, das betrifft ja nicht nur das, was wir über das SEK in Mecklenburg-Vorpommern wissen, sondern wir wissen es ja auch über die KSK, also Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr, eine relativ kleine Einheit oder Kompanie, knapp 1000 Soldaten, die ja sukzessive in den letzten 20 Jahren immer wieder durch eine erhöhte Anzahl an rechtsextremen Vorfällen durch die eigenen Soldaten in den Schlagzeilen wiederzufinden war, bis hin eben zu ehemaligen Kommandierenden wie Günzel, der eben offen antisemitisch, extrem rechts auch inzwischen auftritt. Ich finde aber, dass das Problem nicht nur in dieser geschlossenen Einheit liegt, sondern das Problem liegt tatsächlich daran, dass die Dienstvorgesetzten, die beispielsweise bei dieser Gruppe von den 8, aus denen sich ja auch Nordkreuz beim SEK Mecklenburg-Vorpommern rekrutiert hat, schon vor dem Diensteintritt dieser Polizisten darauf hingewiesen wurden, dass die Rechtsextremen aktiv sind und sich äußern, wenn Vorgesetzte sich entscheiden, das zu ignorieren, dann ist es eben nicht nur ein Problem der geschlossenen Einheit, sondern dann ist es tatsächlich ein riesiges Problem der Gesamtinstitution und des Führungspersonals, ja. Und weil du gerade dienstrechtliche Konsequenzen oder überhaupt Konsequenzen für die Beamten angesprochen hast, alle Polizeiforscher und Kriminologen, aber auch Polizeiausbilder, mit denen wir in der letzten Zeit gesprochen haben, sagen immer, in so einem top-down hierarchisch organisierten Institutionen wie der Polizei sind es eben die Vorgesetzten, die tatsächlich auch unterhalb der Schwelle des Dienstrechts diejenigen sind, die ganz massiven Einfluss darauf haben, ob eben rassistische Äußerungen toleriert werden oder ob es schon niedrigschwellig klar gemacht wird, dass das eben nicht angesagt ist. Ja, und es ist eben auch eine Frage auch der Führungskultur, ob dann, wenn das auf so einer niedrigschwelligen Ebene nicht ausreicht, ob dann eben dienstrechtliche Konsequenzen nicht nur angedroht werden, sondern auch tatsächlich umgesetzt werden. Ja. Dass es dann im Beamtenrecht ziemlich lange Bearbeitungszeiten hat, steht nochmal auf einem anderen Blatt und hat halt viel mit dem deutschen Beamtenrecht zu tun. Und wir sehen halt, dass bislang die Zahl der dienstrechtlichen Verfahren in keiner Art und Weise korrespondiert mit der Anzahl von Vorfällen, von denen wir erfahren haben. Also es gibt viel weniger dienstrechtliche und disziplinarrechtliche Verfahren, als es Vorfälle gibt, von denen wir öffentlich wissen. Und das ist wirklich ein Problem. Und zur Frage der Polizeiausbildung Hessen, also Beuth, möchte jetzt seine Polizeiauszubildenden, Studierenden auch noch mal mehr zum Nationalsozialismus fortbilden und verbindliche Gedenkstättenbesuche anordnen. Und jetzt wissen wir aber aus den Gedenkstätten, dass die sich zu Recht dagegen wehren, zu sagen, na, ein Gedenkstättenbesuch und da kommen dann lauter lupenreine Demokraten da wieder raus. So, ja, so funktioniert ja politische Bildung nicht. Und da muss man wirklich sagen, es gibt zum Teil auch schon spannende Fortbildungskonzepte, aber die sind doch eher in der Minderheit und Gedenkstättenbesuche alleine werden es auf jeden Fall nicht richten. Ja. Und eine antirassistische Trainings, wie beispielsweise jetzt Amnesty, das in so ein Erprobungsprojekt mit der Bundespolizei macht, mit POC-Trainerinnen. Das ist auch für die Trainerinnen echt hart. Ja.
Ja, also mir fällt da ein bisschen auf, dass man doch sehr wenig, also es denkt die Kritik am überhaupt am bürgerlichen Staat. Und ich komme ja aus einer Tradition, wo ich es nie gedacht habe, Polizeifreund und Helfer, weil ich finde es eher gut, wenn die Leute eben, die jetzt eben genau da eher erfahren, dass das auch nicht so ist. Das ist ja eine, also die eher radikale Linke hat das ja immer schon gesagt. Aber ich denke, dass es eher, also immer die Aufgabe war, dieser, ob die jetzt das Antirassismus oder sonst was geben, Verteidigung des bürgerlichen Staates. Und da gehört im Zweifelsfall auch eben Terror gegen Revolutionärinnen dazu. Vor 100 Jahren oder so war das ja die Freikorps und das alles, das ist dieselbe Tradition. Nach 45 gab es dieses Kommandosnetz. Da wurden auch Feindeslisten aufgestellt gegen Sozialdemokratinnen, Gewerkschafterinnen, Kommunistinnen, die dann angeblich, wenn irgendwie der Tag X, das war da dieser imaginierte Angriff
der Roten Armee kommt, die dann liquidiert werden, erstmal intern liquidiert werden, dann ist, denke ich, eher, man sollte da viel stärker ein antistaatliches Bewusstsein fördern, dass man eben sagt, das gehört zum bürgerlichen Staat und das ist eine Illusion, das hat man jetzt auch in Thüringen wieder gesehen, eine Illusion mit diesen Reformhoffnungen, sondern man musste eben immer überlegen, wie man eben eine ganz andere Gesellschaft aufbaut und dann natürlich in dem Zuge, auch wie vor 100 Jahren in Russland, natürlich die Polizei und die Armee auch ersetzt durch sozusagen andere Organe und dass man das auch offen diskutiert und dann auch diskutiert, wie das dann besser laufen kann, als es in Russland dann später lief. Aber das, denke ich, sollte gerade der jungen Generation wieder beigebracht werden, eben das Misstrauen gegen jeglichen bürgerlichen Staat.
Also auf dem Kongress am letzten Wochenende im Mehringhof, wo es gerade stattfindenden Polizeikongress ging, waren Leute von Informationsstelle Militarisierung und haben uns in einem langen Beitrag mit vielen Informationen dargestellt, dass der Einsatz deutscher Soldaten weltweit in einem unglaublichen Ausmaß am Zunehmen ist. Die werden eingesetzt, sowohl Bundesgrenzschutz als auch Bundespolizei und so weiter, in verschiedenen afrikanischen Ländern und auch in Afghanistan. Und ich denke, diese Praxis, wo die aktuelle Bundesverteidigungsministerin weiter noch Wert darauf legt, dass das erhöht wird, dieser Einsatz, prägt die Leute, schafft neue Erfahrungen mit Kriegsführung. Deshalb wird das, was sich hier weiterentwickelt in diesem Polizeiapparat, noch ganz andere Ausmaße annehmen.
Also genau, kurz gesagt, viel mehr als das, was du in deiner Frage gesagt hast, könnte ich dazu auch nicht sagen. Ich könnte das nochmal so versuchen, so zusammenzufassen, dass es sozusagen für Leute, die das bis jetzt noch nicht wussten, klar ist. Und das hängt ja mit den Drohbriefen zusammen, die da angesprochen wurden. Verschiedene engagierte Linke aus Berlin erhielten Drohbriefe mit Informationen, mit persönlichen Informationen, die aus dem polizeilichen Informationssystem stammen müssen. Da und mit der Drohung versehen, die Daten an Nazis weiterzugeben. Deshalb wurde auch ein Beamter verurteilt, der zeitweise bei der entsprechenden Einheit war, wo man auf diese Daten zugreifen konnte. Der wurde allerdings nur aus Verstoß gegen Datenschutz verurteilt, gilt nicht als vorbestraft. Plus es gibt Grund zu der Annahme, dass er das gar nicht alleine gemacht haben kann, weil Teile der Informationen, die in den Briefen enthalten waren, zu dem Zeitpunkt, als er noch Zugriff auf das Informationssystem hatte, da noch nicht drin waren. Wohl aber seine Lebensgefährtin. Auch Polizistin und immer noch zu dem Zeitpunkt in der Einheit beim Staatsschutz, nämlich wo man das machen konnte und unter anderem damit befasst, Gefährder zu hierarchisieren und aus dieser Hierarchie gehen dann entsprechende Maßnahmen hervor. Und dann war das, glaube ich, der Sommer 2016, wo auch der Berliner Innensenator Politik mit und gegen die linke Szene der Rigaer Straße gemacht hat, wo das gut reingepasst hat, entsprechende Priorisierungen vorzunehmen, was die linken Gefährder anbelangt. Im Zuge dessen ist ein zu dem Zeitpunkt noch unbekannter junger Mann aus Tunesien weiter runtergerutscht auf der Liste, nämlich Enes Amri, der dann später den Anschlag am Breitscheidplatz verübte. So. Ah, okay, da hätte ich eine viel kürzere Antwort drauf gehabt, nämlich ich weiß es nicht. Entschuldige, das habe ich nicht verstanden.
Ich finde, man kann noch da das eigentlich als ein ganz gutes Beispiel nehmen, nämlich die ganzen noch laufenden Ermittlungsausschüsse rings um die Frage, welche Verantwortung haben eigentlich die diversen Polizeien, Bundes-, Landespolizei, also BKA, LKA Berlin, aber auch LKA NRW und die diversen Geheimdienste von BfV über auch das LfV Berlin, dafür, dass es zu dem Breitscheidplatz-Anschlag kommen könnte. Im Zuge dieser Untersuchungsausschüsse, die man im Übrigen auch noch besuchen kann, zum Beispiel den im Bundestag, weil die ja auch öffentlich arbeiten, ist ja auch überhaupt nur rausgekommen, dass ein Berliner, auch Staatsschutzbeamter, zu Weihnachten die neonazistische Grußformel 88 verschickt hat an seine Vorgesetzten und seine Kollegen und auch weitere rechtsextreme Äußerungen getätigt hat. Insofern finde ich das immer ein schönes Beispiel dafür, dass Untersuchungsausschüsse tatsächlich uns allen mehr Informationen verschaffen darüber, was eigentlich in diesen Einheiten los ist, in die es halt die ansonsten sich auch jeglicher parlamentarischer Kontrolle entziehen. So. Und zu deiner Frage, andere Staatsschutzabteilungen in anderen Bundesländern, das kann ich tatsächlich nicht genau sagen. Ich weiß, dass es im USK, also der Spezialeinheit in Bayern, was aber auch eben keine Staatsschutzabteilung ist, sondern so ähnlich wie die SIKs ist, da ist im letzten Jahr eben auch eine rechtsextreme Chatgruppe bekannt geworden, auch eher zufällig. Anlass war ein Vergewaltigungsvorwurf gegen einen der Beamten und der Gruppe gehörten knapp 40 Beamte an. Ja. Aber beim Staatsschutz, also jedenfalls mir ist es ansonsten auch nicht bekannt, heißt aber eben nicht, dass es nicht Fälle gibt, die unter Umständen auch in regionalen Medien berichtet wurden. Und zu der Frage tiefer Staat, ja, eigentlich ist der tiefe Staat klar im türkischen Kontext eben auch eine reale Struktur gewesen oder vielleicht existiert sie auch noch, die halt wirklich hochrangige Militärs, Geheimdienstler und Elitepolizisten umfasst hat, die ja auch schwere Straftaten nicht nur geplant, sondern auch durchgeführt haben. Und ich finde, dass das, was wir aus der Türkei über den tiefen Staat wissen, dass wir das hier tatsächlich nicht sehen. So, und deswegen finde ich es auch unzulässig, oder was heißt unzulässig, dieses Quatsch, aber ich finde es schwierig, den Begriff dann eins zu eins auf die Situation hier draufzulegen. Was wir aber tatsächlich sehen, und Sebastian hat es ja vorhin schon gesagt und ich würde es nochmal verstärken, ist, dass wir es mit Geheimdiensten zu tun haben, allen voran dem Bundesamt für Verfassungsschutz, aber eben auch den Landesämtern, die eine zutiefst antidemokratische Haltung haben und die definitiv, auch wenn sie von schwersten Straf- und Gewalttaten erfahren, nicht dem jeweiligen Gesetzen entsprechend handeln, die nämlich vorsehen, dass sie die Ermittlungsbehörden und die Strafverfolgungsbehörden darüber informieren müssen, wenn sie davon Kenntnis haben. Ja. Und wir sehen es ja anhand der Rechtsterrorismus-Serie in Neukölln. Es war das LfV Berlin, was die mutmaßlichen Tatbeteiligten, Tatverdächtigen, die Ali Ferhat Korçak ausgespäht haben, abgehört hat über einen langen Zeitraum. Und die das scheint recht glaubhaft, dass LKA Berlin quasi erst am Ende dieser Ausspähung überhaupt davon in Kenntnis gesetzt haben, dass das LKA Berlin dann die betroffene Person nicht informiert hat. Es steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber es gibt eine gesetzliche Bestimmung im LfV-Gesetz in Berlin, dass das LfV verpflichtet, bei Kenntnis auch von der Planung von schweren Straftaten, dass die Ermittlungsbehörden eingeschaltet werden müssen. Und das sehen wir auch beim BfV immer wieder. Und so rum, und das hat aber nichts mit tiefen Staat zu tun, würde ich sagen, sondern mit einer zutiefst antidemokratischen, mit einem zutiefst antidemokratischen Selbstverständnis von Geheimdiensten. Noch kurz zu der Bemerkung. Ich finde, man kann Menschen, die gerade von Neonazis angegriffen wurden, nicht und die 110 wählen, weil es keine andere, weil es niemand anders gibt, ja. Denen kann man nicht sagen, du musst halt aufhören, auf den bürgerlichen Staat zu vertrauen, ja. Also Artikel 1 Grundgesetz garantiert den Schutz und die Würde jedes Einzelnen, die hier lebt. Und die Personen, die sich entscheiden, 110 zu wählen, die müssen auch davon ausgehen, dass sie dann auch ihre Freunde und Helfer erreichen. Ja, und was ich davon halte, spielt da überhaupt keine Rolle. Es ist ein grundgesetzlich verbrieftes Recht.
Naja, ich bin dir dankbar, dass du das eben gesagt hast, weil ich sehe das komplett genauso. Natürlich, also wenn wir uns darüber unterhalten, natürlich bin ich auch kein Freund dieser Institution, finde aber, solange der Laden nun mal so läuft, wie er läuft, wie du sagst, das müssen sich alle darauf verlassen können, dass dieser Staat sie schützt. Dass wir denken, ja, das ist aber nicht so, ist eine Sache, aber also jetzt, ich kann ja mal nur über mich sprechen, das ist schon auch eine sehr bequeme Position, aus der heraus ich feststellen kann, dass das irgendwie nicht, also irgendwie da das Polizei und so, dass die auch nur dem Kapital dienen und so weiter. Also wenn man weiß ist und so und männlich und ansonsten, also außer wenn ich irgendwie mir es aussuche, nicht so viel zu befürchten hat, dann ist es auch sehr bequem. Leute, die nicht so aufgestellt sind, finde ich, sollten sich, bis wir die Sache mit der Revolution irgendwie auf die Reihe gekriegt haben, schon auch darauf verlassen können, dass die Polizei kommt und dass die Feuerwehr das Feuer löscht und dass der Sanitäter irgendwie einen Zugang, so. Also das ist ja, finde ich, das Mindeste, was man von der bürgerlichen Gesellschaft verlangen kann, dass sie zumindest funktioniert. Und na klar, verbindet mich nicht damit die Hoffnung, dass sozusagen am Ende alle Probleme gelöst sind und dass irgendwie die Sache mit den Nazis auch irgendwie darüber geklärt wird und so. Aber wie du gesagt hast, darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, dass diese Leute jetzt bedroht sind und dass die jetzt Schutz brauchen. Und
ich würde das gerne in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit in diesem, also hier oben das Podium schließen. Es gibt eine Bar, wir können hier auch alle noch irgendwie drinnen und draußen miteinander weiter diskutieren. Aber ich glaube, das ist jetzt irgendwie von hier oben aus, würde ich jetzt hier zum Ende kommen. Damit herzlichen Dank an euch und insbesondere an die beiden Referentinnen. Und ja, auf Wiedersehen.